jetzt mal ehrlich, wir leben in einer Demokratie, Partizipation ist für uns daher Ehrensache. Und in einem Verein kommt es alle Jahre wieder zu gelebter Demokratie. Immer dann, wenn der Vorstand gewählt wird. Und das ist in der VEK jetzt der Fall gewesen. In den Sondersendungen zur Wahl stellen sich die zur Wahl aufgestellten Mitglieder vor. Heute Dr. Florian Brill, Isabel Pönsken und Daniel Kresin. Moin zusammen. Florian, erzähl doch mal von deinem persönlichen Werdegang.
Also ich bin Mikrobiologe von Haus aus. Ich habe also Biologie hier in Hamburg studiert und dann promoviert in Duisburg-Essen. Bin also Wissenschaftler, also vielleicht etwas ungewöhnlich als Unternehmer. Die meisten Unternehmer sind keine Wissenschaftler. Insofern habe ich da einen speziellen Blick und bin dann während schon dem Ende meiner Schulzeit und dann während des Studiums, Zivildienst und so weiter, in der Firma meines Vaters aufgewachsen. Der hat die 1995 gegründet und ich durfte, musste, sollte dann da mitarbeiten. Er hat also mich sozusagen dienstverpflichtet und ich habe dann in der Firma alles gemacht von Regale aufbauen, sauber machen, Sekretariatsarbeit und so weiter. Und das war natürlich eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil man dann einen anderen Blick hat aufs Studium, auf den Zivildienst, auch auf die Schule. Man hat einen etwas anderen Blick und eine etwas andere Richtung. Und manche Sachen machen auch mehr Sinn oder weniger Sinn, wenn man dann sozusagen das nebenbei macht. Insofern war das eine spannende Zeit. Nicht zuletzt habe ich dadurch auch mein Studium finanziert und habe dann irgendwann gesagt, das macht vielleicht Sinn, wenn ich jetzt nicht nur das Unternehmen meines Vaters kennenlerne, so wie er das macht. Und habe mich dann entschlossen, eine Stelle in der Schweiz anzunehmen, bei einem Medizintechnikkonzern, also einem großen Konzern in der Entwicklungsabteilung. Das war natürlich super spannend, weil es ein Unternehmen war, was auch ein potenzieller Kunde von uns gewesen ist. Ich habe sozusagen die Seiten gewechselt und dann eben festgestellt, wie es ist, in so einem großen Unternehmen zu arbeiten, auch ein Familienunternehmen zwar, aber eben mit so 70, 80.000 Mitarbeitern ist natürlich was anderes als in einem kleinen Unternehmen meines Vaters mit einigen Mitarbeitern nur. Und das war dann für 4 Jahre sozusagen meine Heimat und dann kam sozusagen die ganz spannende Zeit danach. Ich durfte das Unternehmen übernehmen von meinem Vater. Er hat gesagt, ich möchte zurücktreten sozusagen, du sollst das machen. Und ich habe gesagt, ich möchte das machen. Und dann haben wir in vielen Gesprächen eben uns überlegt, wie wir das machen wollen. Und das ist eine kritische Situation in so einem Unternehmen, wenn der Gründer dann sagt, so ich möchte aussteigen und der Sohn dann sagt, ich möchte einsteigen. Klingt immer einfach, ist aber nicht so einfach natürlich, weil man als Vater und Sohn natürlich ein spezielles Verhältnis zueinander hat und normalerweise sagt der Vater eben, wo es lang geht. So seit man geboren ist und man blickt zu ihm auf und man hat Respekt und man wird vielleicht sich auch mal streiten und so weiter. Und dann wechselt so ein bisschen die Situation. Also man wird dann plötzlich die Person, die sagen soll, wo es lang geht. Und der Vater begleitet das nur im besten Fall. So, hat bei uns super funktioniert. Mein Vater, bin ich da zu ewigen Dank verpflichtet, weil er eben loslassen konnte. Das ist, glaube ich, das Entscheidende in dieser Phase des Lebens. Und insofern konnte ich dann das Unternehmen übernehmen und dann auch erfolgreich machen. Ich wollte gerne, dass das wächst. Wir waren damals 10 Mitarbeiter 2010 und jetzt so 12,5 Jahre später sind wir etwas über 100 Leute. Das heißt, das Unternehmen hat sich stark entwickelt, was das Ziel war und was auch natürlich total Spaß gemacht hat, weil sich in der Zeit meine Aufgabe natürlich total verändert hat. Je größer das Unternehmen, desto weniger sinnvolle Dinge tut man eigentlich, hat man so den Eindruck, redet dann nur noch in irgendwelchen Sitzungen und macht gar nicht mehr so richtig was operativ. Aber das ist das, was ich wollte und was Spaß macht und was am Ende des Tages, da kommen wir vielleicht zu dem, was heute passiert, auch dazu geführt hat, dass ich mehr ehrenamtlich tun kann und Zeit dafür habe sozusagen. Und das, füllt mich dann sozusagen aus für den Teil, den ich in der Firma nicht mehr machen muss, seit sie etwas gewachsen ist.
Das ist ja klasse. Auch dieser Blick aus der anderen Perspektive, sich dann in einen Konzern zu holen, das hat bestimmt immens dabei geholfen, auch mal so größere Strukturen kennenzulernen.
Ganz genau. Ganz, ganz wichtig, wenn man natürlich größere Strukturen so ein bisschen vor dem inneren Auge hat, die entwickeln zu wollen, ist es natürlich schön, das mal zu erleben, wie auch so eine Konzernwelt funktioniert. Außerdem sind das potenzielle Kunden, wie gesagt. Ne? Das heißt also, zu unserem Kundenkreis als Prüflaboratorium gehören große Konzerne, gehören Hersteller von Produkten. Das heißt also, wenn man in dieser Welt mal war, dann weiß man natürlich auch ungefähr, wie das tickt, was dahinter steckt, warum bestimmte Entscheidungen gefällt werden oder eben auch nicht. Also das ist eine super interessante Erfahrung gewesen. Also ein richtiges Lernprogramm sozusagen für mich und ganz, ganz interessant. Auf der anderen Seite auch komisch, weil natürlich ich gewohnt war, dass meine Stimme gehört wird. So in einem Unternehmen, wo nur ein paar Leute arbeiten, in einer Familie sozusagen, ist das einfach. Aber in einem Konzern sich durchzusetzen oder etwas voranzubringen, weil ich wollte ja nicht nur am Rand sitzen und irgendwie zugucken, sondern ich wollte mitmachen. Das hat super funktioniert. Insofern konnte ich mich auch dort dann entfalten, natürlich in einer ganz anderen Weise.
Das ist klasse. Du hast ja gesagt, die ehrenamtliche Arbeit machst du vor allem auch, weil du einfach die Zeit dafür wiederfindest. Was motiviert dich denn jetzt im erweiterten Vorstand auch noch tätig zu werden?
Also der VEK ist für mich eine Vereinigung, die irgendwie ein ganz besonderes Flair, eine ganz besondere Historie und eine besondere Bedeutung auch in Hamburg hat. Ich fühle mich den Werten sozusagen mehr oder weniger automatisch verpflichtet. Und arbeite damit auch sozusagen. Also mir ist ganz wichtig, dass so ein bisschen unser Leitspruch, wir sagen, wir wollen unseren Kunden die Dienstleistung verkaufen, die sie brauchen. Und das ist als Zusatz nicht unbedingt die Dienstleistung, die sie anfragen. Also manchmal wäre es für den kurzfristigen Unternehmenserfolg besser zu sagen, ich mache einfach den Mist, den ihr euch wünscht. Und der Weg ist natürlich schwieriger zu sagen, ja, denkt nochmal drüber nach. Vielleicht führt das etwas anders, etwas besser zum Ziel. Und das versuche ich sozusagen umzusetzen in der Kundenbearbeitung und damit entsteht natürlich langfristigere Beziehung, wenn die Kunden das Gefühl haben, okay, der versteht, was wir wollen, vielleicht sogar weiß das manchmal besser als wir, es eigentlich wissen müssten. Und das hilft natürlich und macht natürlich dann auch Spaß, weil es dann nicht so eine Kunden-Lieferanten-Beziehung gibt, sondern eine partnerschaftliche Beziehung. Und das macht Spaß. Und es gibt auch andere Geschichten. Manchmal muss ich, oder vor allem in einer Situation im Werdegang habe ich den VEK mal zitieren müssen. Also ich habe mich mit einem anderen Unternehmen darauf geeinigt, dass wir ein gemeinsames Unternehmen gründen, ein Joint Venture. Jeder gliedert sozusagen einen Teil des Unternehmens aus und führt das in einem Unternehmen zusammen. Und darüber gab es dann natürlich Verhandlungen, Gesellschaftsvertrag und so weiter. Und dann hatte ich das Gefühl bekommen, dass die Gegenseite sich nicht adäquat verhält, also nicht ehrbar, nicht sich an die Absprachen hält und so weiter. Und dann saß ich in Hamburg, nicht weit von der Geschäftsstelle vom VEK entfernt, und habe zu den sehr erfahrenen Unternehmern auf der anderen Seite gesagt, die dann so um die 60 waren, so geht's nicht. Ich bin Mitglied beim VEK, wir sind in Hamburg, wir sind ehrbare Kaufleute. Entweder wir machen es so, wie ich das will, oder wir machen es nicht. Und hat diese Ansprache sozusagen, diese klare, dazu geführt, dass die Verhandlungen so gelaufen sind, wie ich das wollte, und die Herren ein bisschen kleinlaut geworden sind, weil ich sie natürlich erwischt hatte, sozusagen. Ne? Das kann man natürlich nicht jeden Tag machen, aber das sind Geschichten, die man natürlich nicht vergisst und die mich mit dem VEK verbinden. Ansonsten verbinde ich natürlich damit die wunderbare Jahresschlussveranstaltung. Das war sozusagen auch der erste Kontakt, wo ich den VEK erlebt habe, mit der langen Tradition. Und dann erinnere ich mich an eine Mitgliederversammlung, wo dann auch die Ausschüsse und die neue Struktur und so weiter beschlossen wurden. Eine begeisternde Mitgliederversammlung. Ich war schon bei vielen Vereinen, aber so eine Begeisterung in der Kaufmannschaft aufgrund der tollen Ideen, die damals vorgestellt und dann eben auch zur Satzungsänderung und so weiter geführt haben. Das war ganz beeindruckend. Und dann habe ich gesagt, okay, bei einem dieser Ausschüsse muss ich mitmachen. Und dann habe ich mich eben für den Ausschuss für Standortpolitik gemeldet und seitdem arbeite ich dort mit. Und jetzt bin ich gefragt worden, ob ich dann in diesem Ausschuss auch die Leitung übernehme, dann zusammen mit diesem Vorstandsmandat. Und das habe ich gerne gemacht.
Das ist ja super. Und dass nicht immer nur Upselling zum Erfolg führt, das zeigt ja der Wachstum deines Unternehmens.
So ist es, ja.
Großartig. Wäre dann nicht der Ausschuss Ehrbarkeit in der Praxis auch was für dich?
der Ausschuss Ehrbarkeit in der Praxis wäre insofern was für mich, weil weil es mir sehr nahe steht sozusagen. Mhm. Aber für mich ist das so selbstverständlich, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich dazu was beitragen kann in dem Sinne, weil ich das nicht in Frage stelle, dass Ehrbarkeit relevant ist für eine Geschäftsbeziehung. Also ich gehe eher davon aus, dass alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ehrbar sind und dass ich mit denen gut zusammenarbeiten kann und dass die freundlich und an einem gemeinsamen Austausch interessiert bin. Und wenn das nicht so ist, dann werde ich halt böse. Aber das ist nicht der richtige Weg, in so einem Ausschuss reinzugehen, glaube ich. Insofern hat der mich nicht so, fand ich den nicht so spannend sozusagen. Aber er ist total wichtig und die Arbeit, die Arbeit in dem Ausschuss nehme ich als sehr, sehr positiv wahr. Insofern braucht es mich da auf keinen Fall.
Aber klasse, ja, da hätte ich dich jetzt aber auch gesehen. Wäre eine schönere Welt, wenn man einfach davon ausgeht und nicht enttäuscht wird, dass alle ehrbar handeln, oder?
Und das ist richtig. Ich werde auch selten enttäuscht, muss ich sagen. Ich versuche zu den Leuten ehrlich zu sein. Das führt auch manchmal dazu, dass ich zu Mitarbeitern, zu Kunden, zu Partnern sage, das gefällt mir nicht. Ne? Also Ehrbarkeit heißt ja nicht, dass man immer freundlich ist und immer alles immer lieb ist sozusagen, sondern dass man auch ehrlich sagt, wenn man unzufrieden ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das klar sagt, dass in den meisten Fällen honoriert wird und daraus eine bessere Beziehung entsteht, ja. Manchmal auch nicht. So, dann ist es aber auch richtig so.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das sollten wir auch viel öfter machen, einfach ehrlich gerade raus sagen, was uns bedrückt, was uns nicht gefällt, denn ohne dass wir das ansprechen, kann sich auch nichts ändern.
Ganz genau. Ich finde das auch fair sozusagen, ne, um diesen Wort begriffen zu bleiben. Wenn man noch daran interessiert ist, miteinander weiter zusammenzuarbeiten oder zusammen zu tun, dann ist es ja eigentlich ungünstig, wenn man ein Störgefühl dabei hat.
Das ist völlig richtig.
Weil wenn man das hat, dann wird es wahrscheinlich eher dazu führen, dass man nicht gut zusammenarbeitet oder gar nicht mehr zusammenarbeitet. Aber wenn man sagt, okay, das gefällt mir nicht, können wir das anders machen und das wird realisiert, dann ist es ja perfekt, dann funktioniert. Ne? Insofern verliert man, glaube ich, eigentlich nichts, auch wenn man diese Barriere gibt's ja, ne, dass man sagt nicht gerne jemandem, das finde ich blöd, was du jetzt gemacht hast oder wie du das gemacht hast. Insofern, ja, ist nicht ganz trivial, aber ich glaube auch, dass das eher dazu beiträgt, dass man ehrlicher und erfolgreicher zusammenarbeitet, wenn man auch Probleme ansprechen kann oder Dinge, die einem nicht so gut gefallen haben.
Absolut, ja. Ich hätte dich jetzt eigentlich noch gerne gefragt, was du für die VEK erreichen willst, aber du hast es fast schon abgedeckt.
Ja, in dem Ausschuss geht es uns darum, darauf komme ich vielleicht nochmal zurück und das möchte ich vielleicht auch noch ein bisschen stärken, dass, also der VEK hat ja eine große Bedeutung für Hamburg und ist bekannt bei Funk und Fernsehen sozusagen, in den Medien wird das, was der VEK sagt, wahrgenommen. Und ich glaube, dass wir dieses Fund noch besser nutzen können, dass wir uns einmal öfter vielleicht einschalten, wenn wir das Gefühl haben, irgendetwas natürlich aus Sicht der Kaufleute, läuft nicht so, wie es laufen sollte, dass man sich dann einmal öfter einschaltet. Und eben ganz unabhängig, wie die Institution hat die Historie über 500 Jahre, die es hat. Und aus dieser Historie kann man ja auch bestimmte Dinge einfach mit etwas mehr Abstand, mit etwas mehr Unabhängigkeit sagen. Und man kann, finde ich, dann auch ehrlich sagen, der Koalitionsvertrag ist gut oder nicht gut. Oder die Wirtschaft ist da zu kurz gekommen oder nicht zu kurz gekommen. Oder wenn man das Gefühl hat, es wird über ein bestimmtes Thema, was relevant ist für die Mitgliedschaft, nicht ausreichend, nicht proaktiv, nicht positiv gesprochen, dann kann man das ja anmerken. Dann kann man sagen, pass auf Leute, wer auch immer der Adressat dieses Ausspruchs ist, die Meinung des VEKs ist, darum müsst ihr euch kümmern. So geht's nicht. Wenn wir das moderieren sollen, machen wir das gerne. Man kann vielleicht auch eine Veranstaltung machen, um eben zu sagen, dieses Thema, und da gibt's ja genug Themen, die Stadt beschäftigt, Mobilität, Hafen, Zukunftstechnologien, da würden wir uns mehr Fokus drauf wünschen.
Ja.
So. Und das passt ja eigentlich auch, aus meiner Sicht zumindest, zu der Jahresschlussveranstaltung, die stattfindet, wo ja relativ klar kommuniziert wird, was gut und was nicht so gut gelaufen ist. Aber wenn man es übers Jahr einmal öfter macht, hat man natürlich auch vielleicht noch eine größere Wahrnehmung des Vereins und kann diese Inhalte, ne, also das politische Statement sozusagen nutzen auf den ganzen neuen Kommunikationswegen, dem Podcast, den Veranstaltungen, die es gibt, unterm Jahr sozusagen nutzen und dann ausspielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben dazu führt, dass der Verein auch noch an Attraktivität gewinnt, die ja schon groß ist, aber eben noch weiter gewinnt, sodass dann viele sagen, okay, wenn man da so einen Einfluss nehmen kann auf die Geschicke der Stadt, der Kaufmannschaft, in der Kaufleuteschaft in der Stadt, dass man dann sich dafür interessiert, mitzumachen.
Finde ich super. Isabel, wie ist denn dein persönlicher Werdegang?
Ich bin eigentlich über die Praxis ins Berufsleben gekommen, habe zuerst im Executive Search im Headhunting gearbeitet, allerdings ohne akademische Ausbildung, habe dann nach einigen Jahren gefunden, das geht eigentlich so nicht, habe ein Psychologiestudium draufgesetzt und bin dann später nach der Unternehmensberatung,
kein Problem. Schneiden hinterher auch überhaupt kein Problem. Also wenn irgendwie was komisch ist oder so, oder du meinst, dass du nochmal anfangen willst, gar kein Thema. Ja. Schneiden wir hinterher.
Okay. Bin dann von der Personalberatung in die Unternehmensberatung gewechselt, wo ich viele Jahre lang Berater dabei unterstützt habe, ihren Weg in die Wirtschaft zu finden. Beratungen funktionieren ja oft als Sprungbrett in weitere Karrieren. Und sich zu überlegen, was passt danach, wie sind meine Fähigkeiten in unterschiedlichen Industrien zu sehen, zu bewerten. Das war Fokus der Tätigkeit in der Unternehmensberatung. Das habe ich 10 Jahre lang gemacht, habe dann ein Mentoring-Unternehmen gegründet, gemeinsam mit Wulf Bernotat, wo wir C-Suite-Executives ausgebildet haben mit rudimentären Coaching-Tools. Und sie zum Kunden gebracht haben, wenn dort entweder Führungskräfte auf eine Vorstands- oder Aufsichtsratstätigkeit ausgebildet werden mussten oder weitergebildet werden mussten. Wir haben sie auch eingesetzt im Bereich von großen Transformationen, wo Führungskräfte an ihrem Verhalten etwas ändern mussten oder sie hätten sollen. Und nachdem Dr. Bernotat verstarb, habe ich meine Anteile an dieser Firma verkauft und bin zurückgegangen zu BCG, wo ich ein vergleichbares Coaching-Angebot für die Kunden von BCG aufgebaut habe. Und zwar mit Schwerpunkt auf agile Transformationen, agil at scale.
Das ist ja auch spannend und auch so ein zeitgemäßes Thema, was jetzt immer noch wächst, sage ich mal, an Bedeutung wächst.
Ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Spannend ist vor allen Dingen, war für mich selber auch zu verstehen, das ist tatsächlich wirklich etwas ganz anderes in der Art, wie man führt. Es ist nicht nur einfach eine neue Nomenklatur auf alten Strukturen, sondern die veränderten Strukturen und Zusammenarbeiten im agilen Kontext bedeuten ja, dass man als Führungskraft sich tatsächlich auch ganz anders verhalten muss. Und das den Führungskräften nahezubringen und auch in der Praxis mit Teams zu üben, ist eine Sache, die ungeheuer viel Spaß macht, weil agil hat sehr viele positive Momente, wenn man sich mal drauf eingelassen hat, wo dieses Arbeiten im Team, das Arbeiten an den Sachen, die wirklich relevant sind und die Fähigkeit oder die Möglichkeit auch mal über Bord zu kippen, was nicht relevant ist, das macht einfach Spaß. Also das, was ich dort in mit größerer Geschwindigkeit an Kundennähe, an Output produzieren kann, ist erfreulich und insofern eine sehr spannende Tätigkeit.
Gerne noch ein bisschen näher ans Mikro, aber das dürfte schon helfen. Und wie kam dann der Schritt zur VEK?
Die VEK kenne ich sehr lange schon. Hauptsächlich über die Jahresendveranstaltung, die ja ein Event ganz besonderer Art ist. Mir hat immer schon gefallen, diese Hamburgensie, wo zum Jahresende die Kaufmannschaft dem Senat, eigentlich mit dem Senat abrechnet. Und das immer in sehr wohlgesetzten Worten mit viel Humor und manchmal auch Bissigkeit. Das war ein Setting, was mich sehr beeindruckt hat und wo man ein Jahr Revue passieren ließ, wo einem auch nochmal im Rückblick klar wurde, was waren eigentlich die Schwerpunkte, was waren die wirklich bemerkenswerten Dinge, die sich im vergangenen Jahr ereignet haben, was lernen wir daraus und wie gucken wir in die Zukunft? Eine Sache, die ich besonders fand und eben auch nur aus Hamburg kenne.
Das stimmt. Und die Jahresendveranstaltung ist auch immer wieder Thema in diesem Podcast. Wir haben schon überlegt, ob wir so ein Phrasenschwein aufstellen, immer wenn das erwähnt wird, irgendwie einen Euro reinzuwerfen. dieses Jahr wird sie auch wieder stattfinden und auch wieder in Präsenz nach den harten Corona-Jahren. Also toi, toi, toi. Je nachdem, wie der Winter verläuft, aber geplant ist es. Ich bin auch gespannt, wird ja auch meine erste dann sein. Ja, jetzt steht für dich an die Tätigkeit im erweiterten Vorstand. Was hast du dir vorgenommen?
Für mich ist der VEEK zunächst mal ein Verein mit viel Tradition. Das bedeutet zum Teil ja auch vielleicht etwas, ein etwas anderes Tempo, als man es heute manchmal kennt und erlebt. Und was ich mir vorgenommen habe, abgesehen davon, dass ich verstehen möchte, wie der VEEK wirklich Einfluss nehmen kann an Entwicklung, möchte ich verstehen, wie man die heutige und zukünftige Geschäftswelt mit sich verändernden Technologien, mit verändertem Arbeitsverhalten, wie man den Begriff der Ehrbarkeit, der tradierten Ehrbarkeit und vielleicht auch des Hamburger Handschlags in eine Welt von Digitalisierung, von Private Equity, von Tempo, von Globalisierung auch bringen kann. Ganz klar ist mir das heute noch nicht. Ich sehe, dass da ähnliche Themen passieren in diesen neuen oder jüngeren Welten. Aber ich sehe sie nebeneinander und noch nicht viel Berührung zum VEEK. Für mich wäre es ein Anliegen und wäre auch ein Erfolg, wenn man hier zumindest punktuell Berührungspunkte schaffen könnte, auch um voneinander zu lernen und das Beste zu teilen.
Aber da bringst du ja die besten Voraussetzungen mit, wenn du im agilen Management schon tätig bist oder beratend warst, dass da ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen werden kann, richtig?
Das weiß ich nicht, ob ich da derjenige bin, der da nun das Tempo reinbringt. Aber ich denke mal, wichtig ist, dass man sich erstmal anguckt, mit welchen Stärken kommt der VEEK daher und wie können wir aufbauend auf diese Stärken eben die Berührungspunkte schaffen. Ich denke mal, ein wesentlicher Punkt wird sein, dass viele unserer Mitglieder auch Kinder oder Bekannte haben in den Generationen, die anders arbeiten. Und vielleicht sollte man die auch bewegen dazu, diese Zusammenführung zu erlauben oder zu ermöglichen.
Mhm. Das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Thema Diversität ist da ja immer wieder ein großer Faktor. Wir haben eben im Vorweg schon darüber gesprochen, über Herausforderungen, da kamen wir ja auch schon darauf. Mhm. Du siehst ja auch das Thema im Großen und Ganzen noch zu behandeln. Wie würdest du die Herausforderungen so bewerten? Wie siehst du die größten Herausforderungen?
Also eine Herausforderung für mich zum Thema Diversität ist eigentlich, dass wir das Thema nicht zu eng stecken. Also Diversität mag vielleicht in der Vergangenheit bei Frauen angefangen haben, aber geht heute ja sehr viel weiter in Richtung LGBTQ und auch mit Sicherheit sehr wichtig in Internationalität. Ich denke, da ist es wichtig, dass wir sehr offen sind von Anfang an und diese anderen Gruppen genauso mit aufnehmen und ansprechen.
Ja, das denke ich auch. Und das ist auch schön, dass wir uns da alle einig sind.
Daniel, wie kamst du eigentlich zur VEEK und was motiviert dich ja jetzt auch Verantwortung im Vorstand zu übernehmen?
Zur VEEK, das ist irgendwie so wenig romantisch, wie man sich das vorstellt. Ich bin zur VEEK gekommen, weil ich mich 2009 an der Argon Datenprojekte, bei der ich ja immer noch Geschäftsführer bin, beteiligt habe und auch Geschäftsführer geworden bin. Und meine Mitgeschäftsführer haben gesagt, hey, wir wollen das Logo der VEEK auf unserer Webseite haben. Wir finden das nämlich sehr gute Werte. Und deshalb musst du auch mit eintreten, weil du darfst das Logo nur führen, wenn alle Geschäftsführer Teil der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns sind. Also haben wir gesagt, hier ist der Antrag, wir sind deine zwei Bürgen, los geht's. So bin ich da hingekommen und dachte auch, ja, das sind gute Werte, das macht viel Spaß. Habe das dann aber eigentlich ganz wenig genutzt. In den Anfängen war ich gar nicht in Deutschland. Ich bin erst 2011 wieder zurückgekommen. und habe dann erstmal die Versammlung ein bisschen angestaubter wahrgenommen, als sie jetzt, glaube ich, ist. Habe mich deshalb auch nicht so stark engagiert und bin dann über meine Tätigkeit bei den Wirtschaftsjunioren, das ist ja auch ein Ehrenamt, was dann irgendwann auslief, wo ich auch schon Berührung mit der VEK hatte, darauf aufmerksam geworden, dass sie ja doch deutlich aktiver sind. Und das hat mich auch dazu gereizt, mich bei der VEK zu engagieren, weil ich dieses Ehrenamt oder eine Mitgliedschaft nicht nur haben möchte, um diese Mitgliedschaft zu haben, oder vielleicht um das Logo auf der Webseite zu haben, auch wenn wir das immer noch haben, sondern natürlich auch, um ein bisschen dran mitzuarbeiten. Also das haben ja auch wirklich schon meine Vorredner, glaube ich, so gut wie alle gesagt. Man kann bei der VEK, glaube ich, ganz toll sich zurücklehnen und konsumieren. Das ist auch total toll. Aber ich persönlich finde es immer ganz toll, wenn ich auch Raum habe, um mich zu engagieren. Und das, finde ich, geht bei der VEK einfach sehr, sehr gut, weil die Themenvielfalt natürlich spannend ist. Ob es die Ehrbarkeit ist, ob es das Unternehmertum ist, der Verein an sich, junge Menschen und das Thema Ehrbarkeit wieder da bei denen. Da kann man so viel machen und sich so viel einbringen, dass so viel Raum ist, dass man auch so viel gestalten kann. Und das finde ich total attraktiv. Deshalb bin ich Mitglied, deshalb engagiere ich mich, weil ich natürlich mit dieser Arbeit, die ich da oder wie ich mich einbringe, hoffe, die Stadt ein ganz kleines bisschen besser zu machen. Für, ich sag mal, uns alle als Bürger, natürlich auch für uns als Unternehmer und als Menschen.
Ich finde das so toll, denn ich habe mittlerweile so viele Leute vom VEK getroffen, die alle das Gegenteil von dieser Team-Mentalität haben. Team, toll, ein anderer macht's. Nee, beim VEK, die wollen alle angreifen. Die wollen alle was machen, weil sie meinen, ja, ich bin da jetzt nicht nur, um da mir irgendwie das prieseln zu lassen und mich zurückzulehnen und gucken, was die da machen. Nee, ich will das selber anpacken.
Ja, und es macht auch so einen Spaß, weil du halt tatsächlich Leute hast, die so ähnlich sind wie du, die, sag ich mal, so auf der gleichen Wellenlänge sind. Du weißt, die Grundwerte stimmen überein.
Ja.
Und wenn du dann auch noch Leute hast, die sich engagieren wollen, dann weißt du auch, dass du was mit denen machen kannst. Und das macht unglaublichen Spaß, etwas auf die Beine zu stellen. Also, wir haben ja mit euch zusammen ja für die Ukraine diesen Hilfstransport gemacht, der ja eigentlich nur durch eine Anfrage von einem anderen Netzwerk kam. Und ich fand das so toll, dass ihr von der Sitra, also Merlin, du gesagt habt, hey komm, wir machen jetzt, wir übernehmen den LKW. Wir müssen den nur irgendwie füllen. Und schon gab es eine Lösung, schon haben alle mitgemacht, sich engagiert und nicht nur darauf geachtet, Wie verbessert es eigentlich meine eigene Position? Und das stimmt, da hast du absolut recht. Also es ist nicht toll, ein anderer macht, sondern wirklich so ein, hey, wir schaffen es zusammen.
Ja, das ist auch das, was gestern oft bei der Mitgliederversammlung angesprochen wurde. Es ist dieses an einem Strang ziehen. Und da sind wirklich viele Hände, die da mitziehen. Deswegen kann man da wirklich einiges bewegen. Das ist großartig, wo wir gerade wieder bei der Mitgliederversammlung sind. Wie hast du es gestern wahrgenommen? Wie war es für dich? War ja auch nicht deine erste Veranstaltung. Du bist ja schon seit 2009 dabei, hast du eben gesagt.
Ja, genau. Und ich fand's wirklich sehr nett. Die Stimmung im Vergleich zu, ich glaube, meine erste Mitgliederversammlung wird so 2011, 2012 gewesen sein, war doch deutlich moderner, deutlich netter. Das würde ich sagen, das ist mir so aufgefallen im Nachhinein. Ich fand das sehr schön, dass die Veranstaltung, ich sag mal, großteils kurzweilig war, dass auch die ganzen Entscheidungen, die getroffen werden oder getroffen wurden, tatsächlich relativ einstimmig getroffen wurden. Also es gab ja wenig, ich sag mal, wenig Genörgle, auch wenn mal ein, zwei etwas unbequeme Themen dabei waren.
Kritische Fragen, ja, genau. Die gehören auch dazu. Ne?
Genau, sondern das wollte ich auch so ein bisschen abgrenzen. Genörgel ist für mich immer so das ist ja Mist. Aber hier kamen tatsächlich, finde ich, kritische Fragen. Ich fand es so, dass der Herr Mengers das auch wirklich aufgenommen hat, gesagt hat, ja, das stimmt, wir werden es beobachten. Und dann schauen wir ja nächstes Jahr gemeinsam, was wir mit dieser Neuerung machen. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Der Vortrag war nett. natürlich habe ich mich sehr gefreut, dass die Wahl auch so positiv ausgegangen ist. Also ich fand es sehr gut. Und was ich tatsächlich auch sehr schön fand, war, dass zu dem Vortrag ja auch nochmal Externe dazukommen konnten.
Ja.
Und dass das auch wahrgenommen wurde. Also zwei Vertreter von den Wirtschaftssenioren waren ja da. Das fand ich total toll, dass diese Chance dann auch genutzt wird, dass wir uns als Vereine so ein bisschen besser vernetzen können. Also insofern war wirklich nett. War schön.
Ja, so habe ich es auch wahrgenommen. Es war wirklich eine wirklich lockere Stimmung auch. Das war wirklich ein angenehmer Abend, kann man sagen. Auch wenn es sich irgendwie ein bisschen in die Länge gezogen hat, wir hätten, glaube ich, nicht damit gerechnet, auch Merlin nicht, dass es dann, ich weiß gar nicht, wie lange wir da gesessen haben. 2-3 Stunden?
Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der Vortrag
war. Kurzweilig, ne? Am Ende waren dann irgendwie doch ein paar Stunden vergangen und man hat gedacht, ach ja, guck mal.
Ja.
Ja, das war irgendwie angenehm und schön. Mhm. Die Wahl ist erfolgreich auch für dich ausgegangen. Welche Aufgaben im engeren Vorstand hast du dich denn besonders oder wo freust du dich besonders drauf?
Ja, es sind mehrere Teams. Auch eine gute Frage. Der Ulrich Bremer hat ja schon so ein bisschen oder berichtet, dass er eigentlich so meinen Posten übernimmt und den Ausschuss Unternehmertum jetzt begleitet. Und da stehen ja auch ein paar spannende Themen an und ich freue mich natürlich total, dass er das macht. Ich finde, er ist ein ganz toller Kandidat dafür. Mit einem kleinen weinenden Auge übergebe ich das an ihn. Ich freue mich aber trotzdem natürlich noch da ein bisschen mitzuarbeiten, die Themen, die wir bisher gemacht haben, nochmal ein bisschen kritisch zu betrachten, weiterzuentwickeln, also da nicht ganz alles aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, eines der wichtigen Themen wird aber tatsächlich die Frage sein, wie führen wir die VEK in die Zukunft und wer werden ihre Mitglieder sein. Das Thema Diversität ist gestern Abend ja auch immer wieder aufgeploppt als wichtiges Thema. Und da wird einer meiner Schwerpunkte liegen. Ich finde es auch wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema für die VEK, weil wir immer noch ein Haufen von älteren Herren sind. Kann man sich auch selbst so ein bisschen langsam mit einzählen. Und die Anzahl der Frauen, also prozentual, absolut, die Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort und andere Minderheiten, vielleicht auch, also zumindest in der VEK Randgruppen, so wenig vertreten sind. Und das ist eigentlich ganz schade, weil so viele Menschen ja Kaufleute sind und ich mir wünschen würde, dass die alle irgendwie auch in der VEK repräsentiert sind, damit wir als VEK nicht nur Politik, also in Anführungsstrichen Politik oder Vereinsarbeit für uns leisten, sondern für alle. Und das natürlich auch mit dem Input von allen, weil ich tatsächlich dran glaube, dass Vielfalt ein Reichtum an Erfahrungen bringt. Das ist für mich als Unternehmer, als Geschäftsführer eines IT-Dienstleisters natürlich besonders schmerzhaft. Wir freuen uns, glaube ich, dass wir inzwischen ungefähr 15% weibliche Consultants haben. Das war jetzt über die letzten Jahre eine schwierige Arbeit, aber es ist natürlich immer noch zu wenig. Und dieses Thema Diversität spüren wir da auch am eigenen Leib, weil wir natürlich irgendwie Software entwickeln für alle Menschen und nicht nur für uns selbst. Und das geht, glaube ich, tatsächlich auch besser, wenn man das gemeinsam mit dem Input von vielen macht.
Ja.
Und daher ist das so ein Thema, was mich beruflich, da bin ich tatsächlich auch gerade einen Arbeitskreis zu dem Thema gegründet, aber halt auch innerhalb der VEK absolut interessiert und was ich gerne nach vorne bringen möchte, um halt auch damit so die Zukunft der VEK zu gestalten. Denn ich finde, was jetzt über die letzten, was kann man sagen, 500 Jahre passiert. Das ist großartig. Das wurde auch toll gemacht von den Mitgliedern, wie sie damals waren, wie sie aktuell sind. Das muss man ja wirklich auch wertschätzen. Aber jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen in die Zukunft gucken, dass wir auch die jungen Leute ein bisschen motiviert bekommen, uns beizutreten und mit uns gemeinsam alles zu gestalten.
Ja. Wie du schon sagst, Vielfalt ist Reichtum und umso mehr Perspektiven von verschiedenen Personengruppen man bekommen kann, desto besser.
Absolut.
Deswegen gibt es ja die Wirtschaftsunion. Deswegen gibt es ja genau solche Veranstaltungen, wo man sich zusammensetzt und einfach mal auch aus unterschiedlichen Richtungen, aus unterschiedlichen Positionen auf so eine Sache gucken kann und wo dann auch jeder irgendwie einen wertvollen Beitrag zuträgt. Ob es jetzt einfach eine gewisse Kreativität ist oder ob es eine gewisse Erfahrung ist. Es sind so viele Faktoren, die da zusammenkommen und aus der man einen wunderbaren bunten Brei mischen kann. Und ich finde es auch klasse, dass bei der Versammlung immer offen kommuniziert wird, dass da eigentlich jeder seinen Platz hat, dass da jeder willkommen ist und das auch so ausgestrahlt wird. Weil viele sagen das nur so, aber bei der VWK hat man das Gefühl, das ist tatsächlich der Fall.
Das würde ich auch immer so unterschreiben und unterstreichen wollen. Denn wir brauchen auch alle Leute. Also, und gerade Menschen nicht so sind wie der aktuelle Durchschnitt. Und daher finde ich wirklich, sind auch wirklich alle Leute noch herzlich willkommen.
Das finde ich klasse. Das würde ich gerne so als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank für eure Zeit. Dann an dieser Stelle wie immer viele Grüße an alle VEK-Mitglieder und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Und jetzt mal ehrlich, der Podcast der VEK.